Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Diese Demonstrantin feiert den Putsch in Mali.
Wir sind heute hier, um unsere Armee zu unterstützen, denn die Armee hat entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und das Volk zu befreien. Ich bin heute gleichzeitig zufrieden und unzufrieden, denn das alles hätte nicht so weit kommen müssen, wenn IBK nur dem Volk zugehört hätte. Wir haben keine Schule, wir haben keinen Strom, kein Wasser oder Straßen, kein Gesundheitssystem. Wirklich, das Volk hat genug gelitten.
Wie wird es weitergehen in Mali? Das wollen wir gleich zu Beginn der Sendung im Gespräch klären. Außerdem in eine Welt. Wir wollen untersuchen, wie sich Joe Bidens Außenpolitik von der Donald Trumps unterscheidet, nach dem Parteitag der Demokraten. Wir gehen nach Beirut und besuchen eine Familie in ihrem zerstörten Haus und fragen zum Schluss, warum eine Abtreibung in Brasilien zum Politikum wird. Monatelang haben Zehntausende in Mali protestiert gegen die schlechte Wirtschaftslage des Landes, gegen Wahlfälschung, Korruption, die Regierung und dass diese sie nicht vor Terroranschlägen schützt. Die Demonstranten forderten deshalb monatelang den Rücktritt des Präsidenten Keita. Dieser Forderung kam er freiwillig nicht nach. Am Dienstag wurde er und sein Premierminister von Soldaten festgesetzt und in der Nacht zum Rücktritt gezwungen. Und das, was kommt nach diesem Militärputsch und wird er von den Demonstranten der letzten Monate unterstützt? Das sind alles Fragen, die ich mit Christian Klatt, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bamako, klären möchte. Herr Klatt, hat Sie dieser Militärputsch auch persönlich überrascht?
Schönen guten Tag. Komplett überrascht hat er mich nicht. Also es war abzusehen, dass das Militär etwas machen wird. Wie Sie gesagt haben, in den letzten Monaten gab es Demonstrationen, vor allem aus der Zivilbevölkerung und der politischen Opposition heraus. Und das Militär hatte bisher nicht Stellung bezogen, weder für den Präsidenten noch gegen ihn. Und man erwartete, dass etwas passieren wird.
Die Putschisten nennen sich das Nationale Komitee für die Errettung des Volkes. Wer genau verbirgt sich denn hinter diesem Komitee?
Hinter dem Komitee verbirgen sich vor allem die, ich würde sagen, zweite Garde des malischen Militärs. Also wir haben nicht die obersten Befehlshaber, diese wurden auch großteils am Dienstag festgesetzt, weil sie loyal zum Präsidenten standen. Es handelt sich eben eher um die zweite oder die dritte Garde. Und wie wir jetzt vorgestern oder vor wenigen Tagen erfahren haben, ist Assimi Goïta, ein Kommandeur von Spezialkräften aus Zentralmali, der Anführer dieser Bewegung, beziehungsweise er hat sich als diese bekannt gegeben.
Auch gestern sind tausende Menschen in Mali auf die Straße gegangen, diesmal um das Militär, das meuternde Militär zu feiern. Was ist Ihr Eindruck? Wie groß ist der Rückhalt der Putschisten in der Bevölkerung?
Wenn man die Bilder von gestern sieht, fällt auf jeden Fall auf, dass zumindest auf Bildern, ich glaube, es ist also offizielle Zählung gibt es nicht, die Personenmenge noch mal größer ist als die, die jetzt die letzten Monate in Bamako selbst demonstriert hat. Also dort sprach man immer von um die 20.000 Personen, die auf die Straße gegangen sind, Juni und Juli. Wenn man die Bilder sieht, sind das noch mal deutlich mehr. Und das stimmt auch ein bisschen, glaube ich, mit dem überein, was auch wir von der Friedrich-Ebert-Stiftung im letzten Jahr immer wieder festgestellt haben, dass auch wenn vielleicht jetzt nicht alle auf die Straße gehen, die Unzufriedenheit mit dem Regime Ibrahim Boubacar Keitas sehr, sehr groß war und entsprechend groß scheint auch gerade die Begeisterung zumindest zu sein, dass er nicht mehr im Amt ist.
Das meuternde Militär hat angekündigt, einen zivilpolitischen Übergang einzuleiten und Wahlen zu organisieren innerhalb eines, wie Sie sagen, angemessenen Zeitrahmens. Sind Sie guter Hoffnung, dass dieser zivilpolitische Prozess auch tatsächlich stattfindet?
Ich glaube schon, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen und dann die Umsetzbarkeit. Zur Glaubwürdigkeit würde ich sagen, dass dies durchaus geplant ist von dem Militärregime, weil wir haben gesehen, dass dieser Umsturz sich vor allem gegen die Regierung IBKs wendete, gegen die oberste Riege quasi. aber nicht dafür gedacht war, dass das Militär selbst an die Macht kommen wollte. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie die Macht wieder abgeben wollen. Die zweite Frage, die Umsetzbarkeit, ist natürlich deutlich schwieriger, weil hier haben wir das Problem, dass die malischen Staatskassen eigentlich leer sind. Das heißt, wir haben keine finanziellen Möglichkeiten, diese Wahlen auszustatten. Und natürlich die Sicherheitssituation, vor allem im Norden und Zentralmali, die auch Wahlkämpfe bzw. die Öffnung von Wahlbüros sehr erschwert.
Die westafrikanische Gemeinschaft ECOWAS fordert ja, die Wiederherstellung der alten Zustände und die Wiederernennung des alten Präsidenten. Welche Rolle spielt die Gemeinschaft?
Also als Nachbarstaaten und Mali, und natürlich auch Mali als Teil der ECOWAS, spielt diese Vereinigung schon eine sehr große Rolle. Wir hatten es ja auch gesehen im Rahmen der Proteste, also im Rahmen dieser Demonstrationen war es die ECOWAS, die versucht hat, zwischen den Protestierenden und der Regierung IBKs zu vermitteln, durch den Sonderbesandten Jonathan Goodluck aus Nigeria, aber natürlich auch mit einem Staatsbesuch von mehreren amtierenden Präsidenten. Das heißt, die Rolle ist schon sehr groß, allein durch wirtschaftliche Verknüpfungen, durch die gemeinsamen Grenzen und durch die Nutzung des gemeinsamen Luftraums.
Wie sehr hat denn die Lage in Mali bisher die ganze Region destabilisiert?
Hier sehen wir eine Entwicklung, die eben seit 2012, also seit dem letzten Putsch in Mali, konstant am Verschlechtern ist, muss man leider sagen. Was zu Beginn vor allem im Norden Malis ein Problem war, vor allem gewaltbereite Islamisten, aber natürlich auch rivalisierende Banden, bewaffnete Gruppen, hat sich inzwischen auf die Nachbarländer, vor allem Niger, Burkina Faso, weiter ausgebreitet. Und Analystinnen und Analysten befürchteten bereits Anfang des Jahres, dass diese Situation der Instabilität auch auf Nachbarstaaten weiter übergreifen könnte.
Sie haben die Zahl gerade schon genannt. Bis 2012, bis zu dem Putsch, war Mali tatsächlich eine vorzeigbare Demokratie in Afrika. Was ist in den Jahren passiert?
Wir haben das Problem, dass seit 2012, aber auch schon in den Jahren vor dem 2012er Putsch, der ja auch nicht aus dem Nichts geschehen ist, wir eine Verschlechterung haben, vor allem in Sachen erhöhter Korruption. Die Sicherheitssituation, die seit 2012 natürlich gravierend sich verschlechtert hat, in Nord- und Zentralmali, aber auch eine politische Elite, die, und das haben Sie, glaube ich, sehr schön mit dem Beitrag dieser Dame aus zu Beginn gezeigt, sehr fern von den Belangen ihrer eigenen Bevölkerung war.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Über die aktuelle Lage in Mali sprach ich mit Christian Klatt, er ist Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Mali. Mit der Rede des Demokraten Joe Biden ging der Nominierungsparteitag am Donnerstagabend zu Ende. Diese Rede ist ein Höhepunkt des Wahlkampfes, in dem der Kandidat seine Ziele für seine Präsidentschaft nennt und seine Vision für Amerika vorstellt. Bidens Nominierungsrede war vor allem eine Abrechnung mit dem aktuellen Präsidenten. Und in dem Zusammenhang spielte der Umgang von Donald Trump mit der Corona-Pandemie eine zentrale Rolle. Wer gehofft hat, mehr über die außenpolitischen Ziele von Joe Biden zu erfahren, dem blieb an dem Abend vor allem das Versprechen, ich zitiere, er werde ein Präsident sein, der zu den Verbündeten und Freunden Amerikas stehe. Zitat Ende. Nun spielt die Außenpolitik traditionell nicht so eine große Rolle im amerikanischen Wahlkampf. Doch es gibt diesmal eine Ausnahme. Katrin Brandt berichtet.
Außenpolitik ist ein Thema, das US-Amerikaner nicht sonderlich interessiert. Doch ein Thema hat es tatsächlich im Wahlkampf ganz nach oben geschafft. Der Umgang mit China. 2/3 aller US-Bürger haben ein negatives Bild von China. Bei Strafzöllen und Sanktionen liegen Republikaner und Demokraten nicht weit auseinander. Ob er es chinesischen Unternehmen erlauben würde, wichtige Infrastruktur in den USA zu schaffen, wurde Biden in einer Präsidentschaftsdebatte gefragt.
Would you allow Chinese firms to build critical US infrastructure?
No, I would not. I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office.
Nein, das würde ich nicht. Als unsere Amtszeit vorbei war, hatte ich mehr Zeit mit Xi Jinping verbracht als irgendein anderer Politiker von Weltrang. Dieser Kerl hat nicht einen demokratischen Knochen im Leib.
This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body.
Und kurz darauf beschuldigte er Xi Jinping, ein Thug, ein Rowdy zu sein. Eigentlich nicht Bidens Stil. Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten in der Politik. Er hat sich vom Stadtrat über den Senat zum Vizepräsidenten von Barack Obama hochgearbeitet. Er beschäftigt sich seit ewigen Zeiten mit Außenpolitik. Aber zu nett zu China zu sein, kann er sich nicht leisten, wenn er Präsident werden will. Mal wieder miteinander sprechen. Das könnte der rote Faden, wenn nicht sogar das wichtigste Element einer Bidenschen Außenpolitik werden. Donald Trump hat in den gerade 4 Jahren seiner ersten Regierungszeit viele Brücken gesprengt. Er hat das Iran-Abkommen aufgekündigt. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Er hat die WHO verlassen. Er hat aktiv versucht, die Europäische Union zu spalten.
Yes, there will be a significant change.
Es wird sich deutlich etwas ändern unter einem Präsidenten Joe Biden, glaubt Heather Conley vom Center for Strategic and International Studies, CSIS.
Should Vice President
Sollte Vizepräsident Biden gewinnen, hat er klargemacht, würde er einen alliierten und multilateralen Ansatz zu den Herausforderungen der Außenpolitik wählen.
So viel ist sicher. Unter Joe Biden wären die Zeiten vorbei, in denen ein US-Präsident seine NATO-Partner beschimpfen und beleidigen würde. Im Gegenteil. Voriges Jahr veröffentlichte Biden ein Video, das zeigt, wie Staats- und Regierungschefs Merkel, Macron, Rutte sich über Trump lustig machen, wie die Vereinten Nationen sich über seine Angeberei amüsieren.
My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. Didn't expect that reaction, but that's okay.
Gerade die europäischen NATO-Mitglieder sollten aber nicht damit rechnen, dass ein Joe Biden sie nicht mehr an das Erfüllen des 2%-Ziels erinnern würde. Wobei sich die Frage stellt, welche Bedeutung diese Zahl heute noch hat, wenn in allen Staaten wegen der Corona-Krise das Bruttoinlandsprodukt sinkt, steigt der Anteil der Verteidigungsausgaben ja automatisch an. Biden macht klar, dass er die US-Truppen auf dem neuesten Stand halten will, aber
should be a last resort, not a first.
Der Einsatz militärischer Gewalt sollte das letzte, nicht das erste Mittel sein. Und die informierte amerikanische Öffentlichkeit zustimmen.
Ansonsten setzt Biden auf internationale Abkommen. Er will wieder über Rüstungskontrolle mit Russland verhandeln und die Bedeutung von Atomwaffen zurückdrängen. Die Amerikaner, glaubt Heather Conley, sind nach 4 Jahren America First bereit für Bidens neuen Ton.
Allies are now more popular than they have ever been. Even free trade is more popular than it's ever been.
Verbündete sind beliebter als je zuvor, sagt die Politikexpertin. Sogar Freihandel ist beliebter als je zuvor. Womöglich haben viele US-Bürger erst in den Trump-Jahren gemerkt, was ihnen an der amerikanischen Idee wirklich wichtig ist.
Wie sich Joe Bidens Außenpolitik von der Donald Trumps unterscheiden würde, das schilderte uns Katrin Brandt.
Thank you.
Rund 8000 Gebäude, so die vorsichtige Schätzung, wurden durch die Detonationen im Hafen von Beirut zerstört oder beschädigt. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF gibt an, dass durch die Explosionen 80.000 Kinder obdachlos geworden sind. Der monetäre Schaden wird auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Doch was nutzt der Wiederaufbau der libanesischen Hauptstadt, wenn doch der ganze Staat zerstört ist? Das fragen sich viele Libanesen, denn das Land leidet seit dem letzten Herbst schon unter der Abwertung der Währung, die kurz vor der Explosion in einer Hyperinflation endete. Viele Libanesen, vor allem die der Mittelschicht, hatten schon vor der Tragödie ihr Erspartes verloren und waren in die Armut abgerutscht. Wie sollen sie nun weiterleben? Und wie können diese Menschen Hoffnung schöpfen? Björn Blaschke hat in Beirut nachgefragt.
Sara Maria sucht nach ihrem Schreibmäppchen. Im September enden die Ferien im Libanon. Die Schulen sollen wieder öffnen. Prüfungen stehen an. Dafür will die 14-Jährige vorbereitet sein. Aber wo Sara Maria auch guckt, sie findet ihr Schreibmäppchen nicht. Es muss irgendwo sein, zwischen Scherben, geborstenem Holz und Ziegelsteinschutt. Von Fensterscheiben, Schränken, Tischen, Stühlen, Wänden. Auch am 4. August redete Sara Maria gerade mit ihrer Mutter über das neue Schuljahr. Plötzlich haben wir ein komisches Geräusch gehört und dann flog alles in die Luft. Danach überall Staub. Als ich zu mir kam, war von der Wohnung nicht mehr viel übrig, alles zerstört. Ich hatte in wenigen Sekunden mein Leben noch einmal gesehen, das Leben, das ich fast verloren hätte. Seither kommen Sara Maria und ihre Familie jeden Tag in die Pasteurstraße, in ihre Wohnung, die nur 300 Meter vom Beiruter Hafen entfernt ist. Sie schaffen Trümmer beiseite, suchen nach Dingen, die noch brauchbar sind. Nur die Nächte verbringt die Familie Abu Assi in einem kleinen Häuschen, das ihnen oberhalb von Beirut gehört, in den Bergen. 10 Nachbarn seien hier in der Pasteurstraße im Stadtteil Jemaise durch die Doppelexplosion umgekommen, erzählt Sara Marias Vater Nabil. Seine Familie habe Glück im Unglück. Sie haben eine Wohnung, die kaputt, ein Auto, das Schrott ist. Aber sie haben ihr Leben und einen Zweitwohnsitz. Die anderen Überlebenden mussten sich Notunterkünfte suchen. Einige Leute sind bei Freunden oder Verwandten. Sie wohnen jetzt irgendwo. Unsere Nachbarn nebenan sind im Haus ihrer Eltern. Aber keiner muss auf der Straße leben. So ist das nicht, bestimmt nicht. Tatsächlich sind in den Straßen oder den Parks von Beirut keine der 250.000 bis 300.000 Menschen, die am 4. August obdachlos wurden, zu sehen. Die Hilfsbereitschaft der Libanesen ist groß. Allein in der Pasteurstraße haben Dutzende libanesische und internationale Hilfsorganisationen Informationsstände aufgebaut. Dazwischen kleinere Grüppchen von unorganisierten Freiwilligen, die Wasser und Lebensmittel verschenken. Oder Pfadfinder, auch im Libanon mit seinen 18 anerkannten Religionsgruppen eine überkonfessionelle Bewegung. Dabei Dorian Suede. Es ist fürchterlich. Unsere Regierung tut nichts. Sie hilft nicht. Wenn wir also nicht helfen, wer dann? Wir können einen Unterschied machen. Mit Dorian ist Eli Aymar in der Pasteurstraße nach Jemaise gekommen, ausgerüstet mit Schaufel und Besen. Ich denke, das ist der Start einer neuen Ära, eines Wandels. Es wird bald etwas Neues kommen. Etwas Neues. Dafür sind Dorian und Eli schon im vergangenen Herbst auf die Straße gegangen. Monatelang demonstrierten sie gegen die jahrzehntealte, ungeschriebene Regel, dass ein Christ Staatspräsident des Libanon sein müsse, ein Sunnit Regierungschef, ein Schiit Parlamentspräsident. Dieses System hat im Libanon zu Korruption und Misswirtschaft geführt, indem sich ein halbes Dutzend wichtiger religiös-politischer Führer ständig Geschäfte zuschachern. Und dieses System hat zu einem kriminellen Schlendrian geführt, der wahrscheinlich die Doppelexplosion im Hafen von Beirut möglich machte. Deshalb sieht Dorian in ihrer freiwilligen Aufräumarbeit die Fortsetzung des Aufstandes, der im Herbst begann. Wir haben hier eine Revolution, weil wir mit diesen Regierenden nicht mehr leben können. Sie lassen uns nicht angemessen leben. Sie verweigern uns unsere Rechte, das Minimum unserer Rechte. Nabil, der Vater der 14-jährigen Sara Maria, steht zwischen den Trümmern seiner Wohnung in der Pasteurstraße. Er sieht die Verantwortung für die Doppelexplosion ebenfalls beim politisch-religiösen Establishment seines Landes. Die Gesichter ändern sich, aber die Leute dahinter, die Religionsgruppen und deren Führer, bleiben dieselben. Die alten Kräfte bleiben, auch wenn sie immer mal neue Leute in die Regierung bringen. Sie beherrschen dieses Land seit Jahren und wollen sich nicht bewegen. Und Nabil zweifelt daran, dass die Doppelexplosion den Libanon so tief erschüttert hat, dass ein Wandel folgt. Ich sehe nicht, dass sich schnell etwas ändert. Nichts ist klar. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass in den nächsten Monaten eine neue Bewegung aufkommt, mit Leuten, die vorher nicht im etablierten politischen Regime waren. Ich bin mir nicht sicher, dass sich irgendetwas ändert. Magi, die Mutter von Sara Maria, war 1990 in Beirut, als das alte Zentrum der Stadt in Trümmern lag, nach 15 Jahren Bürgerkrieg. Und sie war bei ihrer Tochter, als jetzt Teile der Stadt zerstört wurden, durch die Doppelexplosion im Hafen. Magi hat schon einmal gesehen, wie ihre Stadt wieder aufgebaut worden ist. Vielleicht strahlt sie auch deshalb nun, während sie zwischen den Überresten ihrer Wohnung steht, Ruhe aus. Ich hoffe, dass Beirut wieder aufgebaut wird. Mit all den Freiwilligen und den Nichtregierungsorganisationen. Wir müssen optimistisch sein, weil das Leben weitergeht. Wir müssen optimistisch sein, denn anders können wir nicht leben. Hoffnung ist essentiell fürs Leben, für jeden Menschen.
Björn Blaschke über den Optimismus in einer zerstörten Stadt. Abtreibungen sind in den Ländern Südamerikas fast überall illegal. Nur in wenigen Ausnahmefällen, wenn beispielsweise das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft oder Geburt gefährdet ist oder nach einer Vergewaltigung, darf eine Schwangerschaft abgebrochen werden. Das gilt auch in Brasilien. Dennoch wurde dieser Fall zum Politikum. Ein 10-jähriges Mädchen, das jahrelang vom eigenen Onkel missbraucht wurde, will die Schwangerschaft abbrechen. Doch selbst in einem so eindeutigen Fall kämpfen Abtreibungsgegner mit allen Mitteln gegen den Eingriff. Ihre Motive schildert Ivo Marucic.
Tumulte vor dem Amaury de Medeiros Krankenhaus im brasilianischen Recife. Polizisten schirmen die Zugänge ab, müssen einschreiten, als radikale Abtreibungsgegner versuchen, die Klinik zu stürmen. Das 10-jährige Mädchen, das hier behandelt werden soll, muss sich im Kofferraum eines Autos verstecken, um unbemerkt in das Gebäude zu gelangen. Die Rufe, die die Ärzte und sie als Mörder und Teufel bezeichnen, hört sie trotzdem.
O sofrimento nesses últimos dias foram terríveis para ela, as ameaças que sofreu, né?
Für sie waren die Leiden der vergangenen Tage fürchterlich und die Bedrohungen, die sie erlitten hat. Ich hoffe, dass sie jetzt in Zukunft weniger leiden muss. Aber das hängt sehr davon ab, ob man ihr Recht auf Privatsphäre jetzt respektiert. Denn sie muss ihr Leben wieder zurückgewinnen, sagt Olimpio Moraes, der Direktor der Klinik. Es gab auch Kundgebungen, die sich hinter das Mädchen stellten. Eine erzwungene Schwangerschaft ist Folter, rufen diese Frauen. Dieser Fall spaltet Brasilien und er hat die Debatte über Abtreibungen wieder neu entfacht. Seit ihrem 6. Lebensjahr hatte der Onkel das Mädchen aus São Mateus im Bundesstaat Espírito Santo immer wieder missbraucht. Jetzt ist sie 10 Jahre alt und Anfang August stellten Ärzte fest, dass sie schwanger war, in der 21. Woche. In diesem Fall, nach einer Vergewaltigung, ist auch unter den strengen brasilianischen Gesetzen eine Abtreibung zulässig. Vergewaltigungen kommen in Brasilien sehr häufig vor. Und was es noch trauriger macht, ist, dass es oft Kinder trifft. Das ist leider sehr gängig. Und was viele Leute gar nicht wissen, es gibt Kinder, die vergewaltigt werden, dann schwanger werden und die dann gezwungen werden, das Kind auszutragen. Wir erfahren von diesen Fällen ja erst, wenn es zu Komplikationen kommt. Und wir wissen, dass eine ungewollte Schwangerschaft der häufigste Grund für Selbstmord bei Mädchen ist, sagte der Arzt dem Sender Globo News. Wie fast überall in Südamerika sind Schwangerschaftsabbrüche auch in Brasilien nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Trotzdem werden Tag für Tag im Durchschnitt 6 Schwangerschaften bei Mädchen unter 14 nach Vergewaltigungen abgebrochen. Dazu muss man wohl noch eine hohe Dunkelziffer rechnen. Es gibt also gute Gründe, über Missbrauch und sexuelle Gewalt gegen Kinder in Brasilien zu diskutieren. Stattdessen begann eine Art Spießrutenlauf für die 10-Jährige. Auch Damaris Alves, früher evangelikale Predigerin, heute brasilianische Familienministerin, schaltete sich persönlich ein. Man werde versuchen, die Abtreibung zu verhindern. Ein Krankenhaus im Heimatstaat des Kindes konnte den Eingriff angeblich nicht vornehmen. Die 10-Jährige wurde ins 1800 Kilometer entfernte Recife gebracht. Eine rechtsextreme Bloggerin veröffentlichte ihren vollen Namen und das Krankenhaus, in dem die Schwangerschaft unterbrochen werden sollte. Für Sandra Liobasso ist das ein Beispiel für die weit verbreitete Doppelmoral. Die Anwältin leitet ein Komitee für Frauenrechte. In Brasilien kommt noch dazu, dass es viel Armut gibt und Hunger, Straßenkinder, Kinder ohne Schulbildung, unterernährte Kinder, die unter furchtbaren hygienischen Verhältnissen leben. Aber das spielt alles keine Rolle. Erst wenn ein Mädchen schwanger wird und in Gefahr schwebt, dann wird plötzlich nur noch vom Leben gesprochen.
Mas quando uma mulher, quando uma menina está gestante, correndo risco, vale mais realmente essa questão.
Trotz der Proteste vor dem Krankenhaus wurde die Schwangerschaft inzwischen abgebrochen und am Dienstag nahm die Polizei den Onkel des Mädchens fest, der sie jahrelang vergewaltigt haben soll. Und die Justiz ordnete an, Beiträge mit den persönlichen Angaben des Mädchens aus sozialen Netzwerken zu löschen. Doch die Diskussion ist damit noch nicht zu Ende. Einflussreiche Prediger von evangelikalen Kirchen wettern, diese Abtreibung sei schlimmer als die vorangegangene Vergewaltigung des Kindes. Und katholische Bischöfe setzen ebenfalls beides gleich. Die Abtreibung sei ebenso ein Verbrechen wie der Missbrauch.
Warum die Abtreibung in Brasilien zum Politikum wurde, schilderte uns Ivo Marocek. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.